Gut. Diese Predigt heute, die war sehr angefochten. Also es war sehr, sehr mühsam. Zeitlang war ich dran, drei Predigten draus zu machen und dachte ich mir, ist eigentlich auch sinnlos, weil nächste Woche bin ich gar nicht hier, dann fehlt euch der zweite Teil. Ich habe sehr viel auf dem Herzen, aber ihr bekommt den Zettel mit. Ich habe euch das aufgeschrieben, die ganzen Bibelstellen. Und falls ihr etwas Genaueres dazu wissen wollt, wir hatten gerade bei uns in der Gemeinde eine Serie, eine Predigtserie zum Thema Aufbruch zur Ruhe Gottes. Und irgendwo gehört das hier auch mit rein. Ja, vom Inhalt her ist vieles dabei. Als Überschrift habe ich: Gott ruft dich. Amen. Gott ruft dich. Und ich möchte am Anfang eine Bibelstelle lesen aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja. Und zwar sehr interessant, ich habe bestimmtes Thema gesucht im Internet. Und dann fand ich eine Predigt zu diesem Thema. Interessant war, dass der Prediger aus der FCG Zwickau kam, die ja für mich irgendwo so Vorbildfunktion hat auch. Und der las diesen Bibeltext und dann habe ich ihm, glaube ich, nach 5 Minuten zugehört. Dieser Bibeltext hat mich nicht mehr ausgelassen. Ich konnte nicht mehr der Predigt zuhören. Das fing an, bei mir zu laufen. Und ich war so begeistert. Tagelang hatte ich diesen Bibeltext im Kopf und habe darüber nachgedacht und alles Mögliche gemacht und geschaut. Und der hat mich bewegt. Jesaja Kapitel 56, 1 bis 8, das ist sehr, sehr viel, was da drinnen steht, aber ich lese euch das mal vor. Ich benutze hier die neue Elberfelder. So spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt. Und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Eunuch sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr: Den Eunuchen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Tochter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Amen.
Amen.
Da ist sehr viel drinnen. Unglaublich. Und sehr prophetisch. Ich habe das gelesen, ich habe das durchgestudiert und darüber nachgedacht und gebeten. Ich kam darauf, das ist absolut prophetisch, auch wenn es zu der damaligen Zeit ein Wort für das Volk Israel war. Aber da sind Dinge drinnen, die deuten auf die Zeit hin, wenn Christus kommt. Das kann vorher nicht passieren. Ja? Also um was geht's? Ich habe 4 Themen mir rausgesucht. Einmal der Sabbat, dann der Berg Gottes, dann der Bund Gottes und dann das Haus Gottes. Und ich werde überall nur so ein kleines Ding reintun, so einen Hauptpunkt, damit wir irgendwo durchkommen. Und wie gesagt, hier sind die Bibelstellen 3 Zettel voll. Ihr könnt das zu Hause dann alles nachlesen, studieren ja, und euch damit beschäftigen. Und vielleicht seid ihr dann genauso begeistert, wie ich es bin. Weil das begeistert mich, was hier steht. Das erfüllt mich mit Freude, das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Das ist so super. Ja. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist der Vers 1. Denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar wird. Das spricht auf die Zeit, wann Jesus kommt. Das ist noch nicht da. Weil vorher sagt er, so spricht der Herr, wahrt das Recht und übt Gerechtigkeit. Aber dann sagt er, meine Gerechtigkeit wird offenbar. Sie wird kommen. Das spricht auf das Kommen von Christus. Das redet vom Kommen des Messias. Wenn er kommt, offenbart Gott seine Gerechtigkeit. Und es wird sein Heil offenbar werden. Ja. Also das spricht in die Zukunft rein. Ich glaube 900 Jahre sind es bis dahin von Jesaja. Oder 800. Und das zweite ist der Vers 8. Der letzte Vers. Und da steht, so spricht der Herr, Herr, der die Vertriebenen Israels sammelt, zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Und was mir aufgefallen ist, ist, hier steht zu ihm, nicht zum Volk, sondern zu ihm. Wer ist ihm? Ich denke, es ist der Messias, es ist der Christus, es ist der Gesalbte Gottes, es ist der Heilige Israels. Es ist der, der vom Himmel kam und wieder in den Himmel ging. Ja, zu ihm und zu seinen Gesammelten, da werde ich noch mehr hinzusammeln. Weil Jesus hat gesagt, ich habe noch mehr Schafe. Nicht nur die aus diesem Stall. Da gibt es noch mehrere. Die muss ich auch noch sammeln. Ja? Also da bin ich schon mal total begeistert von diesem prophetischen Wort, das damit anfängt, dass Gott sagt, mein Heil wird kommen, meine Gerechtigkeit wird sich offenbaren. Und dann werde ich alle zu ihm hinsammeln. Aus allen Völkern, aus allen Stämmen, aus allen Nationen und aus allen Sprachen. Das füge ich jetzt mal an. Ja, aber das ist so, oder? Das ist das Evangelium. Was wir hier alles finden, ist so gewaltig. Ja. Gehen wir mal in den Psalm 22. Wer kennt den zufällig auswendig? Niemand? Macht nichts. Ich kann auch keine Psalmen auswendig. Außer dem Psalm 23, na, der Herr ist mein Hirte. Aber es gibt Dinge, die kennt jeder. Psalm 22, Vers 31 und 32. Und ich hoffe, ich kann euch jetzt so richtig überraschen. Und hier steht, Nachkommen werden ihm dienen. Man wird vom Herrn erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Halleluja. Und hier redet es wieder von der Gerechtigkeit und dass er es tut. Ja, und es redet davon, dass es eine Generation gibt, die noch kommen wird und ein Volk, das noch geboren wird. Und da sind doch wir wieder dabei, oder? Weil das Heil, das kommt zwar durch die Juden, geht aber auch zu den Nationen. Und deswegen sind wir hier. Sonst wären wir gar nicht hier. Dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Ja? Nachkommen werden ihm dienen. Man wird von Herzen erzählen einer Generation, die kommen wird. Sie werden verkünden seine Gerechtigkeit einem Volk, das noch geboren wird. Denn er hat es getan. Und ich denke, davon ist wieder die Rede, dass es Christus ist. Dass er es tut. Und dass wir ihm dienen. Und Jesus hat gesagt, wer mich ehrt, ehrt den Vater. Automatisch. Wer Jesus Christus ehrt, ehrt automatisch den Vater. Aber wer meint, er kann bei Jesus sich vorbeischmuggeln und direkt zum Vater gehen, das funktioniert nicht. Der kommt überall hin, aber nicht ans Ziel. Und das ist schon interessant, wenn ich hier Jesaja 56 sehe. Es beginnt mit dem Herrn und es endet mit dem Herrn und dann hier der Psalm 22. Wieder das Gleiche. Es beginnt mit dem Herrn und es endet mit dem Herrn. Halleluja. Wo bleibt da noch Raum, dass wir uns rühmen können? Wo gibt es da noch Raum, dass ich mich hinstellen kann und sagen kann, ich bin derjenige. Ich bete, ich faste, ich diene dem Herrn. Kannst du alles vergessen? Habe ich in meiner alten Gemeinde in Dornbirn mal gemacht, vor 30 Jahren, war mir eine Lektion, mache ich nie wieder. Da habe ich mich vor die Gemeinde hingestellt und denen mir erklärt, warum ich den Herrn erlebe und sie nicht. Da bin ich vom Berg der Verklärung ins Tal des Todes gefallen. Das kann ich euch sagen. Und ich sage den Leuten immer wieder, stell dich niemals vor die Gemeinde und kritisiere die. Kritisiere sie. Lass das bleiben. Ich habe 3 Jahre gelitten. Ich bin 3 Jahre durch die Wüste marschiert. Aber das war hart, das kann ich euch sagen. Da bin ich fast gestorben dabei. Ja. Und ich sage den Leuten immer, wechsel die Gemeinde, wenn es dir nicht passt. Geh woanders hin. Steht nirgends in der Bibel, Franz muss bei Leben durch Christus sein. Steht nirgends. Steht auch nirgends, dass du hier sein musst. Steht auch nirgends, dass andere Leute in St. Margrethen sein müssen und in Langeneck. Steht nirgends. Aber stell dich nicht hin und verkündige lautstark, dass du besser bist. Du wirst rangenommen werden. Der Herr wird dich züchtigen. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, und der Herr ändert sich nicht. Ich habe mich glücklicherweise geändert. Aber es geht immer um Christus. Es geht immer um seine Gerechtigkeit. Es geht immer um sein Heil. Es geht immer um das, was er tut. Und wir dürfen dankbar sein, dass er uns mit reinnimmt. Dankbar sein für das, was er tut. Israel in der Wüste konnte das nicht. Die haben immer gemotzt. Immer gemurrt, immer unzufrieden, egal was Gott getan hat. Und Gott hat sie gesegnet. Ja, 40 Jahre lang liefen sie im Kreis. Und ich kenne Geschwister, ich kenne Christen, die rennen auch immer im Kreis. Du triffst sie nach 30 Jahren und die haben immer noch dieselben Fragen. Wo ist meine Berufung? Was will der Herr von mir? Soll ich die Frau heiraten oder die Frau heiraten? Soll ich in die Gemeinde gehen oder in die? Soll ich in dieses Land in die Mission gehen oder dahin? Das hatten wir vor 30 Jahren. Bist du immer noch nicht weiter? Ja. Es passt immer noch nichts, immer noch am Motzen. Ja, wieso hat der ein Haus gebaut und ich nicht? Wieso ist der finanziell so gesegnet und ich nicht? Wieso hat der Karriere gemacht und ich nicht? Ist doch völlig egal, oder? Sie lief im Kreis und Gott hat sie gesegnet. Die Wolken- und Feuersäule war immer da. Ja, wenn du gestern im Freien rumgelaufen bist in der Sonne, dann weißt du, wie das ist, wenn die Sonne dir aufs Haupt brennt. Ja, also ich saß am Balkon unterm Sonnenschirm mit meinem Eiskaffee, aber ich habe ganz schön geschwitzt. Aber jetzt ist hier ein Volk in der Wüste, über 1 Million Leute. Da Sonnenschirme verteilen wird etwas mühsam. Was tut Gott? Eine Wolkensäule. Und schon war Schatten da. Wow, ihre Schuhe gehen nicht kaputt. Geschäftsschädigendes Verhalten. Ja. Keine Fehlgeburt bei Menschen und Tieren 40 Jahre lang. Wow. Wasser aus dem Felsen. Na, das wär's doch, ne? Brauchen wir keine Wasserrechnung mehr bezahlen. Ziehe ich in die letzte, schlagen wir auf den Stein, ja, und schon fließt da raus. Toll. Gott versorgt sie aus Liebe. Er zieht sie zu sich. Sagt, hey, ich bin da. Sie sahen das 40 Jahre lang. Und uns geht's genau gleich. Und wir sollen uns Israel zum Vorbild nehmen, dass wir dankbar sind und uns freuen an seinen Segnungen. Dass wir begeistert sind. Ja? Wie hat einmal ein Prediger gesagt, war bei uns in der Gemeinde, wenn die Freude am Herrn in deinem Herzen ist, dann informiere doch mal dein Gesicht darüber. Fand ich genial, es hat mir so gefallen. Wenn die Freude am Herrn in deinem Herzen ist, dann informier dein Gesicht darüber. Dass man das auch sieht. Ja, bei manchen ist die Freude am Herrn so tief im Herzen drinnen, dass sie sie selber nicht mehr finden. Der Bund Gottes. Das war jetzt alles noch einleitend. Ja, jetzt gehen wir es erst an. Jetzt wird es richtig interessant. Psalm 50. Also einen Bibelspruch oder ein Wort aus dem Psalm kennt ihr hundertprozentig, nämlich die Telefonnummer Gottes. Psalm 50, Vers 15. Ruf mich an in der Not und ich will dich retten. Die Leitung ist immer frei. Ja. Habe ich schon oft benutzt. Aber das will ich nicht, ich will was anderes. Denn Vers 5. Versammelt mir meine Getreuen oder meine Frommen in anderen Übersetzungen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Versammelt mir meine Getreuen, die meinen Bund geschlossen haben beim Opfer. Das redet ja auch in die Zukunft hinein, weil als Jesus an den Jordan kam, zu Johannes dem Täufer sagte er, seht, das ist das Lamm Gottes. Das ist das Opferlamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Ja, Johannes Kapitel 1, Vers 29 steht das. Er ist das Opferlamm und als er am Kreuz geopfert wurde, da schloss Gott einen Bund. Und später lesen wir, als Jesus auferstanden ist und dann in den Himmel ging, da ging er in das himmlische Heiligtum, nicht in das irdische, in das himmlische. Und der Vorhang zerriss, als er starb in Jerusalem im Tempel. Da wäre ich gern dabei gewesen. Als dieser Vorhang zerrissen ist und die Bundeslade sichtbar wird, da sind die Priester wahrscheinlich im Kreis gelaufen. Da war die Katastrophe, das war der Weltuntergang. Das hätte ich gern gesehen, da wäre ich gern im Tempel gewesen. Hätte ich mich wahrscheinlich kaputt gelacht. Aber im selben Moment sagt die Offenbarung, im himmlischen Heiligtum geht auch die Tür auf. Habt ihr das schon mal gelesen? Da geht auch die Tür auf und die Bundeslade wird sichtbar im Himmel. Und da geht Jesus hinein. Weil diese Tür, die verschlossen war, ist sein Leib. Hebräerbrief. Diese Tür ist sein Leib. Und als sein Leib zerbrochen wurde, ging die Tür auf. Und dann nahm Jesus sein Blut und er ging hinein und hat es als Opfer einmal dargebracht und nie wieder. Ein einziges Mal. Und das reicht. Und da schloss Gott einen Bund mit uns. Und irgendwo steht, ich weiß nicht, ist das Kolosser 2 oder so, da steht das, als Jesus gestorben ist, sind alle mit ihm gestorben, jeder Mensch. Alle sind mit ihm in den Tod gegangen. Damit die, welche leben, und das sind nicht mehr alle, für ihn leben und nicht mehr für sich selber. Amen? Ich glaube, Kolosser 2 steht das. Aber hier geht's um einen Bund, den Gott selber schließt, ohne uns zu fragen. Aber er hat uns informiert. Das ist schon mal gut. Er hat uns wissen lassen. Er hat es den Propheten vorausgesagt. Er hat es Israel vorausgesagt. Immer und immer wieder. Ja, grundsätzlich hat er es ja schon der Eva angekündigt, ne? Da beginnt es ja schon mal. Aber dann kam es durch Israel noch einmal ziemlich heftig. Und dann wurde es offenbar, als Jesus kam, am Kreuz starb, nach 3 Tagen auferstand, gegen Himmel fuhr. Und dann plötzlich war die Gemeinde Jesu da. Und ich denke, das war der Schock für Satan. Satan kannte Jesus. Denn die Dämonen sagten ja, wir wissen, wer du bist. Weil Satan kam ja auch aus dem Himmel. Aber sie kannten Jesus, aber Satan wusste nichts über das Geheimnis der Gemeinde Jesu. Und ich denke, der hat einen Schock gekriegt, dass der Heilige Geist dann kam zu Pfingsten und plötzlich waren da 3000 Leute. Und später waren es 5000. Und dann ging sie über die ganze Welt. Und wenn du mal die Geschichte der Azusa Street-Bewegung studierst, was da abgegangen ist in Los Angeles 1906, da ist nicht alles so koscher, würde ich sagen, aber die Auswirkungen weltweit von dem, was dort gelaufen ist, innerhalb von 10 Jahren, 15 Jahren, ging das über die ganze Erde. Und da gab es noch kein Internet. Stellt euch mal vor, wenn das woanders heute passieren würde, mit Internet und Co., Livestream. Ja. Ich erwarte hier ja eine Riesenerweckung in Vorarlberg, die wird kommen.
Amen.
Ja. Aber es gibt auch eine Mahnung. Psalm 50, Vers 16 und 17 und 21. Und zu den Gottlosen aber spricht Gott, was hast du meine Ordnungen herzusagen und nimmst meinen Bund in den Mund? Du hast dir die Zucht gehasst und meine Worte hinter dich geworfen. Und Vers 21. Ich schwieg und du dachtest, ich sei ganz wie du. Das sind die Gottlosen. Dann ich sag mal dazu, das sind die frommen Gottlosen. Das sind die, die von Jesus reden, die Bibeltexte zitieren. Das sind die, die von Gott reden, die von Golgatha reden. Aber, obwohl sie von all diesen Dingen reden, hassen sie die Zucht Gottes. Sie lassen sich nicht als Söhne und Töchter erziehen. Ja? Und da habe ich mich auch mal geärgert. Weil eben diese 3 Jahre, ne, ihr wisst ja noch, und eines Tages habe ich mich bei Gott beschwert und gesagt, Herr, ich weiß gar nicht, ob ich noch richtig bin. Habe ich eigentlich noch den Heiligen Geist oder was weiß ich? Keine Ahnung, rede doch mal zu mir, gib mir ein Wort. Und dann gab mir der Herr ein Wort, ich glaube aus Hebräer. Freue dich, wenn du vom Herrn erzogen wirst, na, juble. Und so. Und ich las das und sagte, Herr, das kann jetzt aber nicht dein Ernst sein. Das ist nicht das, was ich jetzt hören will. Ich hätte jetzt gerne was anderes gehört. Aber freue dich, wenn du erzogen wirst und ermahnt wirst. Und der Herr erzieht seine Kinder, ja, wie ein Vater seinen Sohn. Und so. Danke, Herr. Also machen wir weiter. Aber hier spricht Gott zu den Gottlosen. Du hast die Zucht gehasst. Du hast sie nicht verändern lassen. Du warst nicht bereit. Ja, wir sollen ja täglich in das Ebenbild Christi verändert werden. Und hier sind Menschen, die zitieren die Bibel, die berufen sich auf Jesus, die reden von Gott. Aber sie wollen sich nicht verändern lassen in das Ebenbild Christi. Und du hast meine Worte hinter dich geworfen. Das heißt, das, was in der Bibel steht, was Gott ihnen gezeigt hat, worauf er sie hingewiesen hat. Ich hatte ja das große Problem mit Arbeit. Ich wollte nicht arbeiten gehen. Darum war ich Mitbegründer der ersten arbeitslosen Selbsthilfeinitiative, später Selbsthilfezentrum in Österreich. Wir haben ein Zentrum gegründet, da waren über 100 Leute. Der Grund war nicht, dass wir uns um die Arbeitslosen kümmern, sondern der Grund war, dass wir irgendwie eine staatliche Anerkennung kriegen, dass wir nie wieder arbeiten brauchen. So im Sinn, es gibt sowieso immer 5% Arbeitslose. Das wird nie drunter gehen. Na, da gibt's doch sicherlich einen Familienvater, der 3, 4 Kinder hat, der eine Arbeit braucht. Ich bin 19, 20, 21, 22 so. Ich brauche die Arbeit nicht unbedingt. Ja, gebt mir einen Grundlohn. Ja, und überweist mir das Geld nach Griechenland. Da liege ich am Strand. Den Rest meines Lebens. Dafür stelle ich meinen Arbeitsplatz jemand zur Verfügung, der ihn braucht. Das ist eine tolle Lehre, oder? Und dann bekehre ich mich und schlage die Bibel auf und überall steht von Arbeit. Geh zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Ja, der Faule ist wie eine Tür in ihren Angeln, er dreht und wendet sich im Bett. Ja, wer lässige Hände hat am Tag, ja, den wird die Armut überfallen und lauter solche Sorgen. Ist das die Bibel? Das ist eine Broschüre vom AMS. Wisst ihr, wie Gott mich geheilt hat? An einem ganz bestimmten Tag. Jetzt muss ich mir mal vorstellen, mich, dieselbe Größe, aber 20 Kilo weniger. Ich hatte 50 Kilo. Und wir machten Holz. Ich war ja da auf der Alpe, 1000 Meter hoch, wo ich mich bekehrt habe. So ein alter Bauernhof, der kurz vorm Auseinanderfallen war. Nichts mit Zentralheizung und Co. Ja, das kannst du alles vergessen. Hier wird Stall gemacht und Holz geschippt. Ja. So, und da war ich und wir bekamen vom Förster, netter Kerl, bekamen wir Bäume geschenkt, die wir selber fällen mussten. Die standen am Rande unseres Grundstücks im Wald. Diese Bäume da, 15 Stück oder was, die könnt ihr euch umhauen. Die könnt ihr verheizen. Na toll. Meine Aufgabe war es, diese Meter, die wurden schon umgesägt und dann auf Meter gemacht, in der Mitte auseinander zu hacken. Mit einem Klierhammer oder wie sich das Ding nennt. Habt ihr das mal gesehen? Das ist ein Hammer und eine Hacke. Und beide haben so einen hohen Stiel und sind so schwer, dass ich sie mit einer Hand fast nicht vom Boden hochkriegte. Jetzt brauchst du die aber beide gleichzeitig. Weil das eine Ding musst du in den Baum reinhauen und mit dem anderen musst du da draufhauen. Also du hältst das eine und schlägst mit dem anderen Hand. Und mittags, nach 2 Stunden, war ich in einem Zustand, den kann ich euch gar nicht beschreiben. Aber ich habe eine Arbeitsunlust gespürt, die war, mein ganzer Körper schrie. Und alles tat mir weh, jeder Knochen, jedes Gelenk, alles. Ich war am Sterben. Und dann war Mittagspause. Und nach 3 Stunden ging es weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, du sagst, ich muss arbeiten. Ich gehe jetzt da raus und ich mache den Job. Und wenn ich sterbe, sterbe ich. Und wenn ich lebe, dann lebe ich. Amen. Und ich war überzeugt, den Tag überlebe ich nicht. Ja, ich war so kaputt. Ja, ich war diese Arbeit überhaupt nicht gewöhnt. Ja, diskutieren konnte ich. Kaffee trinken konnte ich. Oder das. Aber ich bin da raus und ich habe gesagt, Herr, ich mache das, weil du erwartest das von mir. Und wisst ihr was? Als ich am Abend nach Hause kam, war alles weg. Ich hatte keine Schmerzen, es ging mir einfach nur gut und ich hatte nie wieder ein Problem mit Arbeit. An dem Tag wurde ich völlig befreit und geheilt. Ja. Zu den Gottlosen spricht Gott, was nimmst du meinen Bund in deinen Mund? Du willst dich nicht verändern lassen, du willst dir nichts von mir sagen lassen, ja? Sondern du schmeißt das alles weg, ah, das geht nicht, das funktioniert nicht, das kann nicht stimmen und das ist falsch übersetzt und sowieso alles gelogen und was weiß ich. Und dann geht man her und macht sich einen Gott, so wie man selber ist. Du dachtest, ich bin wie du. Hey, Gott richtet seine Gerechtigkeit auf und nicht unsere. Ja? Weil wenn es um unsere Gerechtigkeit geht, da können wir 5 Leute zusammensuchen und ihnen die Frage stellen, was ist Gerechtigkeit? Und wahrscheinlich haben wir 5 verschiedene Meinungen. Und 3 davon sind gegensätzlich. Ja? Ja, was jetzt? Ja. Aber Gott ist hier ganz klar. Er sagt auf der einen Seite, versammelt mir meine Frommen, bringt sie mal zu mir. Mein Volk, bringt sie zu mir. Gott möchte das. Aber auf der anderen Seite sagt er zu den Gottlosen, was redest du von meinem Bund? Was nimmst du meine Worte in deinen Mund, die du sowieso nicht tust? Was redest du von Dingen, ja, die du gar nicht anwendest? Du willst es gar nicht. Ja? Wir sollen uns zu Gott versammeln. Wir sollen zu ihm kommen. Das will er. Es ist nicht so, dass wir Gott bitten müssen, komm zu uns. Sondern er will, dass wir zu ihm kommen. Er hat alles getan. Am Kreuz von Golgatha hat Gott alles getan. Der Weg ist frei. Der Einzige, der dich aufhalten kann, zu Gott zu kommen, bist du selber. Und sonst niemand. 6000 Dämonen konnten den Mann nicht aufhalten, zu Jesus zu kommen. Ich bin überzeugt, es gibt in Vorarlberg keinen, der 6000 Dämonen hat. Das glaube ich nicht. Ja. Es gibt sicherlich viele, die Dämonen haben. Aber niemand kann sagen, oh, Satan hält mich davon ab, in die Gemeinde zu kommen. Satan hält mich von diesem und jenem ab. Nee, das kann er nicht. Ja. Ich könnte genug Geschichten darüber erzählen. Das kann er nicht. Ja. So, das ist der Bund Gottes, denn Gott schließt mit uns. Ja, denn Gott macht mit uns. Und jetzt kommen wir zum zweiten, der Berg Gottes. Und der ist ja so faszinierend. Der begeistert mich. Ja, Psalm 24, Vers 3. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Ja, dort darf nicht jeder hinauf. Ja, in 2. Mose 19,4 sagt Gott, ich habe dich zu mir gebracht, zu Israel. Israel ging aus Ägypten raus durch die Wüste, kam an den Berg Gottes. Gott wollte ihnen begegnen. Was haben sie gemacht? Er sagt, Mose, regel du das mal hier für uns. Wir gehen nach Hause. Übernimm du das. Aber Gott sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Ihr seid ja nicht zu mir gekommen. Ich habe euch gezogen. Ich habe euch rausgeholt. Ich habe euch zu mir gebracht. Ich will euch begegnen. Ich will mit euch reden. Ja. Und so ist immer Gott derjenige, der handelt. So ist immer Gott derjenige, der wirkt. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist der Erste und der Letzte. Er beginnt die Dinge und er vollendet die Dinge. Ja? Und das, was er in unserem Leben begonnen hat, kann er auch vollenden. Amen? Niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Niemand. Aber du kannst selber rausspringen. Das kannst du. Ja? Du hast einen freien Willen. Du bist ja kein Roboter. Bist ja kein Computer, wo man eine Taste drückt und dann tust du alles, was Gott will. Das wäre einfach, oder? Herr, übernimm meinen Willen. Ich habe einen guten Satz gehört, anscheinend kommt er von Spörtchen. Aber der lautet, wenn Gottes Wille unser Wille wird, dann lässt uns Gott unseren Willen. War das einfach und verständlich? Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen in seiner heiligen Stätte? Und jetzt zitiere ich nur Hebräer 12, 22 bis 25. Das ist der Berg Zion. Israel kam zum Berg Gottes, zum Berg Sinai, zum Berg Horeb. Aber in Hebräerbrief steht, wir kommen zum Berg Zion. Und das ist nicht der Berg in Jerusalem. Es ist das himmlische Jerusalem, wo wir hingehen. Ja? Und dort ist das himmlische Jerusalem auf dem Berg Zion, Myriaden von Engeln, eine Festversammlung, da ist die Gemeinde der Erstgeborenen, da ist Gott, der Richter aller, er richtet Engel und Menschen, Tote und Lebendige. Wir kommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das uns reinigt, nämlich das Blut Jesu. All diese Dinge sind auf dem Berg Zion im himmlischen Jerusalem und wir sollen dahin gehen. Im Glauben. Anders geht's nicht. Ja? Und so sehen wir, wenn wir die Bibel studieren, immer Gott sagt, komm zu mir. Komm zu mir. Komm zu mir. Ja? Ich bin da. Der Weg ist frei. Was hindert dich dran? Ja. Das Haus Gottes, der nächste Punkt. Dieses Haus Gottes, da beschränke ich mich jetzt mal auf das himmlische Haus. Das Heiligtum. Der Tempel. Da gibt's verschiedene. Aber Hebräerbrief, und der begeistert mich ja, der Hebräerbrief, ich liebe den. Da bin ich dabei, wenn ich den lese. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Da haben wir das, ja. Durch den Vorhang, das Fleisch. Und Brüder, wir haben nun Freimütigkeit. Wir dürfen da rein. Gott sagt, komm. Komm auf meinen Berg, komm in mein Jerusalem, komm in mein Heiligtum, komm in meine Gegenwart. Ja, komm da rein. Ja. Und der Zugang ist nur durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Zugang. Und in Jesaja 56, 7 steht, dieses Haus Gottes ist ein Bethaus für alle Nationen. Und Hebräer 4,16 sagt, lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade. Lasst uns hinzutreten. Ja. Und bis Christus gekommen ist oder sogar gestorben ist, war dieser Zugang leer, also verschlossen. Der hohe Priester im Heiligtum, er durfte nur bis zum Vorhang. Wir sind fertig. Aus. Wir dürfen durch den Vorhang. Wir dürfen weitergehen als Aaron. Aaron stand am Vorhang. Da war Schluss. Wir gehen durch. Ja, wir gehen hinein. Vor den Thron der Gnade. Wir gehen hinein in das himmlische Heiligtum. Wir gehen hinein da, wo unser himmlischer Vater ist. Amen. Und er will das. Wir müssen ihn nicht überreden, dass wir da hinein dürfen, sondern er sagt, der Weg ist frei. Kommt! Auf was wartet ihr? Kommt! Ja? Und Epheser 2, 17 bis 19 sagt, wir sind Gottes Hausgenossen. Wir sind seine Mitbewohner. Und zwar jetzt schon. Nicht ihr werdet. Wir sind es schon. Wir gehören schon dazu. Ja, wir müssen das nur im Glauben annehmen, dass es so ist. Ja. Und die Frage oder die Grundlage von all dem ist immer der Bund Gottes. Sind wir in dem Bund Gottes? Ja. Der Bund Gottes wird in Ägypten geschlossen. Da, wo Mose hinkam und sagte, hey, wir verlassen Ägypten, wir verlassen die Sklaverei, wir gehen hier raus. Wir gehen durch den Jordan, durch die Wassertaufe, durch das Schilfmeer. Und dann an den Berg Gottes. Ja, wir gehen da ran und dann geht's weiter durch den Jordan nach Kanaan. Und Kanaan steht für die Ruhe Gottes. Und da ist unser Ziel. Nicht in der Wüste, nicht am Schilfmeer, nicht am Jordan, nicht in Ägypten bleiben, sondern nach Kanaan in die Ruhe Gottes. Hebräerbrief, ja, Kapitel 4. Da sollen wir hinein im Glauben, und Israel war geografisch zwar im verheißenen Land, aber nicht im Glauben. Und darum gibt es so viele Schwierigkeiten. Ja. Aber der Sabbat ist noch eine herrliche Sache. Da habe ich jetzt wieder viele Dinge gelesen im Internet, da kann ich mich wieder aufregen. Ein Thema, da könnte man von 1. Mose bis in die Offenbarung streiten, das bringt gar nichts. Aber ich möchte euch ein paar Sachen weitergeben, die mir aufgefallen sind. Ja. 1. Mose Kapitel 1, 31. Und dann weiter das zweite Kapitel bis zum Vers 4. Das lesen wir jetzt nicht. Das ist dieser Schöpfungsbericht. Gott schuf den Menschen und so weiter. Aber mir ist was aufgefallen. Erst heute. Heute Vormittag ist mir was aufgefallen. Das kann nicht wahr sein. Am sechsten Tag, als der Mensch geschaffen wurde, wurden zwei Dinge geschaffen. Nicht nur der Mensch. Ich dachte immer, am sechsten Tag hat Gott nichts anderes getan, als Adam und Eva zu schaffen. Hat er aber nicht. Da steht nämlich im 1. Mose auch, Kapitel 1, 23, am sechsten Tag schuf er die wilden Tiere, das Vieh und die kriechenden Tiere. Ich sage mal, das war der Vormittagsjob. Und am Nachmittag gibt es dann diese berühmte Aussage, über die die Theologen streiten, lasset uns Menschen machen. Jetzt kommt die Krönung der Schöpfung. Ja. Und somit, der siebte Tag ist ja der Sabbat, der Ruhetag, der dem Herrn heilig ist. Aber wenn wir das jetzt mal zusammennehmen, den sechsten Tag, zuerst schuf er diese Tiere und dann schuf er den Menschen. Also der erste Tag, den Adam erlebte, war der Sabbat. Ja, der erste Tag, den Adam hatte. Sagen wir, der wurde nachmittags um 5 Uhr lebendig, um 7 Uhr ist finster, Straßenbeleuchtung gibt's keine, Kerzen auch nicht, ja, ist das Licht abgedreht vom Himmel her. Also der erste Tag, den Adam erlebte, war der achte Tag. Und da war alles vollendet. Adam lebte eigentlich im Garten Eden in einem ständigen Sabbat, in der Ruhe Gottes. Er hatte nichts mehr zu tun. Es war alles da. Das Problem war, als er sündigte und aus dem Garten Eden rausgeschmissen wurde, hat er auch den Sabbat Gottes verloren. Und dann heißt es so, jetzt ist der Fluch da. Jetzt wird geackert. Ja, jetzt wird Roboti. Ja, ranschaffen, ranklotzen ist jetzt angesagt. Anders funktioniert es nicht. Aber bis dahin lebte er im Sabbat. So, und die Ruhe Gottes, Hebräer 4, 1 bis 11, heute, wenn wir seine Stimme hören, dann sollen wir in diese Ruhe Gottes reingehen. Wer ist dieses heute? Wer hört denn dieses heute? Das sind nicht die Ungläubigen, die Gottlosen. Dieses heute ist für das Volk Gottes, die schon aus Ägypten draußen sind, die schon am Berg Gottes waren, die schon Gottes Stimme hören, die schon die Gegenwart Gottes erleben, die schon da drinnen sind. Und etwas von der Kraft des Reiches Gottes erleben. Und da sagt er, und heute, jetzt, schließ ab mit dieser Welt. Steig aus! Im Glauben. Ja, aber dann werden wir sterben. Ja, du wirst alles verlieren. Gibt keine Karriere mehr in dieser Welt für dich. Gibt keinen Reichtum mehr für dich in dieser Welt. Außer Gott gibt dir etwas, damit du es austeilen kannst. Du gibst dein Leben restlos Gott hin. Ohne Wenn und Aber. Einen Blankoscheck habe ich im vorletzten Gottesdienst gesagt. Einen Blankoscheck ausfüllen und da steht drauf, Herr, mein Leben gehört dir. Ich habe keine Rechte mehr. Ich habe keine Vorbehalte mehr. Als ich mich bekehrte, habe ich dem Herrn gesagt, Herr, du bist so toll, was du in meinem Leben jetzt getan hast, in der Nacht, im Schlaf, mein Leben, das muss ich erzählen. Aber nur in Österreich. Ins Ausland gehe ich keinen Schritt. In der Zwischenzeit war ich in Kolumbien, in Guatemala, in Bosnien. Und in verschiedenen anderen Ländern, wo ich Urlaub gemacht habe. Ja. Den drei Ländern habe ich keinen Urlaub gemacht. Aber der Sabbat ist für uns da. Nicht wir sind da, den Sabbat zu halten. Das Problem hat ja schon Jesus. Also er sagt, du darfst den Sabbat nicht heilen. Ja, für wen ist denn der Sabbat da? Bin ich dazu da, dass der Sabbat gehalten wird, oder ist der Sabbat da, dass ich da drinnen lebe? Für was ist er? Ja, und er sagt, ich bin der Herr des Sabbats. Und er hat nicht gesagt, der Gottessohn ist der Herr des Sabbats. Er hat gesagt, der Menschensohn. Der Sabbat ist für uns. Und das ist nicht nur ein Tag und die restlichen 6 Tage gehst du kaputt. Und am 7. Tag schleppst du dich auf allen Vieren in die Gemeinde zu deinem Pastor oder Seelsorger und sagst, bete mal für mich, damit ich die nächsten 6 Tage wieder überlebe. Aber irgendwann kommt der Herr. Das kann es nicht sein, oder? Sondern der Sabbat ist etwas, in dem wir drinnen leben sollen wie Adam. Weil das hat der Jesus auch schon den Pharisäern gesagt. Am Anfang war das nicht so. Also was war am Anfang? Adam lebte im Sabbat. Er kannte gar nichts anderes. Und aus diesem Sabbat ist er rausgeflogen und wir gleich mit. Ja? Wenn ich nicht die Gesinnung Christi hätte, würde ich sagen, Adam, wenn ich dich erwische. Aber okay. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn je sehen werde. Aber heute, wenn ihr seine Stimme hört, und da kommt wieder etwas am Schluss von diesem Kapitel, nämlich das Wort Gottes ist scharf und trennt Fleisch und Geist. Und das erinnert mich wieder an die Gottlosen, die Gott ermahnt. Du hast meine Worte hinter dich geworfen, das hat dich gar nicht interessiert. Du redest nur von meinem Bund. Hey, wenn wir Dinge im Wort Gottes lesen, egal was es uns kostet, wir tun's. Amen. Als ich da die Bäume machen musste, ich habe keinen frommen Spruch gemacht und gesagt, okay, sterbe ich, lebe ich, so lebe ich dem Herrn und die ganze Gemeinde schreit Halleluja, Franz, du bist super. Nee, das war mir ernst. Ich bin da mit dieser Einstellung in den Wald gegangen und gesagt, okay, ja, ich bin bereit heute zu sterben, weil du etwas sagst, was ich zu tun habe. Amen. Und wenn du irgendetwas findest im Wort Gottes, wo du merkst, der Herr redet zu dir, und dann sagst du, das geht aber nicht, dann denk mal drüber nach, warum es nicht geht. Ja? Was ist der Punkt? Was ist der Punkt? Ja? Mein Punkt ist, dass ich sehr harmoniebedürftig bin. Ich hab's gern, wenn es kuschelig ist. Ja. Muss aber nicht unbedingt hier sein, das kann auch 1 Meter entfernt sein. Ja? Aber es muss harmonisch sein. Kuschelig, ne? Also ich fühle mich total wohl, wenn hier alles harmonisch läuft. Da setze ich mich in das Eck da hinten rein mit meinem Sessel, ja, hol mir was zu trinken und genieße die Harmonie. Da muss kein Mensch mit mir reden. Lass mich einfach in Ruhe, ich genieße das hier. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ich was im Wort Gottes lese, wo Gott sagt, das hast du zu tun. Taufen zum Beispiel. Tut Buße und lasst euch taufen auf den Namen Jesus. Wusste ich von Anfang an, das ist es. Hey, aber ich war in einer Megachurch und da soll ich auf die Bühne gehen und dann darüber reden, warum ich mich taufen lasse. Da sitzen 15 Leute. Das ist, nein. Da sterbe ich vor Angst, weil ich mich nicht taufen lassen. Aber später wusste ich, ich kann hier jetzt nicht mehr aus. Wisst ihr, wo ich mich taufen ließ? In dem kältesten See Deutschlands, der zugefroren war, in der Silvesternacht, 10 Minuten vor Mitternacht. Da bin ich rein, da hat's geschneit, ja. Alle standen mit Fucking da, mitten in der Wildnis. Alles zugefroren. Hey. Also wer mich kennt, weiß, kaltes Wasser und ich, wir sind keine guten Freunde. Der Winter und ich auch nicht, ja. Und wenn es schneit, also, aber ich habe es getan, weil ich wusste in dem Moment, das war eine Silvesterfreizeit in Deutschland und ich wusste, jetzt ist es dran. Und dann hat mich der Pastor dort gefragt, Badewanne oder See? Dann sage ich, hey, ich sehe da ein Bild von mir, wie er mich das fragt. Der Johannes der Täufer im Jordan, na, der steht doch nicht in der Badewanne. Also sagte ich, der See. Und dann stand ich am See. Um 23.50 Uhr. Naja, man kann es mit biblisch auch übertreiben. Gut, so ist es. Der Abschluss, Jesaja 56, Vers 7. Den Vers, der steht hier als letztes und den solltet ihr nochmal durchlesen. Da stehen gewaltige Dinge drinnen. Ich nehme nur 3 Sachen raus. Nur 3 Dinge. Erstens, halte fest am Bund Gottes. Gib das niemals auf. Zweitens, Gott bringt uns zu seinem Berg. Tu einfach das, was er dir jetzt sagt. Die kleinen Schritte. Und wenn du nach einem Jahr zurückschaust, dann siehst du auch, dass du einen Weg gegangen bist. Manche Leute machen einen Riesenschritt im Glauben. Und nach 2 Jahren sind sie fort. Waren eben etwas zu große Schritte. Hätten kleinere machen sollen. Ja? Also, geh einfach jeden Tag den Schritt, den Gott dir zeigt, und er bringt dich in seine Gegenwart. Er bringt dich in sein Heiligtum. Er bringt dich auf seinen Berg. Automatisch, es geht gar nicht anders. Ja? Und das Dritte, und das lesen wir auch in Jesaja 56, Vers 7, Gott will dich erfreuen in seinem Bethaus. Na, man muss doch nicht jeden Tag beten, sei es doch nicht so extrem und ist ja fürchterlich, ja, wir müssen mehr Sozialarbeit machen und so. Ab und zu gehe ich in die Gebetsstunde, meine Gemeinde bitte mal weghören, und da bin ich total unmotiviert. Aber ich bin ja der Leiter der Gemeinde, ne? Ich kann ja nicht zu Hause bleiben und den Geschwistern sagen, aber ihr habt zu gehen. Also gehe ich hin. Aber wisst ihr, nach der Gebetszeit geht es mir immer total gut. Habt ihr das schon erlebt? Nach der Gebetszeit, wow! Ja, da bin ich meistens noch 2 Stunden auf, ja, und muss mich wieder mal beruhigen und runterfahren, das Ganze, damit ich überhaupt schlafen kann, ja. Gott will uns erfreuen in seinem Bethaus. Oder ich renne in meinem Wohnzimmer. Ich habe so ein längliches Wohnzimmer. Die meisten kennen das ja, da renne ich immer hin und her. Und da bete ich in Sprachen. 70% von dem, was ich bete, bete ich nur in Sprachen, weil die Bibel sagt, wir wissen ja gar nicht, wofür wir beten sollen oder wie wir beten sollen. Der Geist hilft uns. Hey, wenn ich mir meinen Gedanken bete, okay, dann kann ich für Bosnien beten, kann ich für den Gottesdienst morgen beten, für den Kurt. Ich kann eine Gebetsliste anlegen, 3 Seiten und das runterbeten, aber dann bin ich kaputt irgendwann. Ja? Aber wenn ich in Sprachen bete, plötzlich kommt's. Ist mir heute auch passiert, dass ich die Predigt vorbereitet hatte, es war mühsamst. Und dann lief ich hin und her und betete in Sprachen und plötzlich kriegte ich so einen Zorn auf Satan, dass der hier so wirbelt und rumtut, und dann habe ich mir hingestellt und ihm mal gesagt, wo er landet. Wir dürfen ihn ja nicht beschimpfen. Er ist eine Majestät, das dürfen wir nicht vergessen. Wir dürfen Satan nicht beschimpfen, aber ich darf ihm das sagen, was die Bibel über ihn sagt. Nämlich, dass er verloren hat, dass er gerichtet ist, dass er in die Hölle kommt, dass die für ihn gemacht, dass er im ewigen Feuer sein wird und dass wir uns nie wieder sehen werden, weil ich gehe in den Himmel. All diese Dinge habe ich ihm gesagt. 5 Minuten lang. Ah, dann ging es mir richtig gut. Dann habe ich weitergeschrieben. Es ist, was ich heute gesagt habe, keine einfache Predigt, aber das sind die ganzen letzten Predigten nicht. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen deswegen, aber nur fast. Weil ich überzeugt bin, es ist das Wort, das Gott uns geben will. Er will uns zu seiner Ruhe bringen und es ist Zeit, dass wir uns aufmachen. Aber geh die kleinen Schritte. Der Reinhard Bonke hat einmal gesagt, du brauchst keine neuerliche Einladung von Gott, um in die Mission zu gehen. Geh einfach darüber auf die andere Straßenseite in den Mikro und kauf einen Koffer. Und mach dich auf die Socken. Was hat Gott dir schon alles gesagt, was du tun sollst? Und wie viel von dem hast du bis heute nicht getan? Dann geh jetzt einfach mal her und tu das. Mach das. In Ruhe und im Frieden. Renn jetzt nicht los und werd hektisch, ja? Ja, sondern ganz ruhig und ganz friedlich, okay, Herr, du hast gesagt, mache ich. Und wenn du den Eindruck hast, hey, wenn ich das mache, dann sterbe ich, da wird mein Ruf ruiniert, da geht mein Leben den Bach runter, da lachen mich alle aus, das funktioniert nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert, oder? Als ich mich bekehrte, Konferenz mit 3000 Leuten, 3 Wochen nach meiner Bekehrung, 4000 Leuten in München, und dann bin ich von München, von dieser Konferenz mit 4000 Leuten, bin ich dann nach Oberösterreich zu meiner Familie, 1 Meter über dem Erdboden, 3 Wochen nach meiner Bekehrung. Da bin ich reingeschwebt, ja. Ich war der zweite Reinhard Bonke. Und dann habe ich gesagt, Mama, Jesus lebt. War ja alles klar. Und dann habe ich ihr das Evangelium gebracht, dass ich gesagt, ja, aber red davon nicht so viel in der Öffentlichkeit, weil die Leute werden dich auslachen. Dann habe ich überlegt, habe ich gesagt, ja, stimmt schon, Mami. Aber die haben auch vor meiner Bekehrung schon über mich gelacht. als einer der Leiter des ersten Arbeitslosen-Selbsthilfezentrums Österreichs, der von der Arbeitslosen lebt oder vom Notstand, ne? Und von der Sozialhilfe. Mit schulterlangen Haaren, mit Stirnband, Che Guevara in vier Farben Druck auf der Jeansweste. Ja. Sage ich, Mama, die haben mich immer schon ausgelacht. Das war mir damals egal und das ist mir jetzt auch egal. Amen. Gott ruft dich. Er will dich sehen, er will deine Stimme hören, er will dein Angesicht sehen, er will als Freund mit dir reden. Ganz persönlich. Schieb da nicht eine Mose dazwischen. Tu das nicht. Schieb niemanden dazwischen. Du persönlich gehst zum Herrn und sagst, Herr, hier bin ich. In aller Freimütigkeit, in aller Freudigkeit, Herr Jesus, ich bin da. Lass mich deine Stimme hören. Öffne meine Augen, dich zu sehen. Ich will deine Wege gehen. Ich gebe dir einen Blankoscheck. Mein Leben gehört dir mit allem, was dazugehört. Du kannst machen, was du willst. Ohne Ausnahme. Gefährlich. Ja, ich bin drauf gekommen, Gott erhört Gebet. Als ich das erste Mal merkte, habe ich einen Schock gekriegt. Da war ich ein Jahr gläubig. Und ich kannte die ganzen amerikanischen Prediger aus der Glaubensbewegung. Und ich habe gesagt, Herr, lass mich niemals so predigen. Ich will nur etwas predigen, was ich selber erlebt habe. Ich will keine Theorie, alles Praxis, erprobt. Das muss authentisch sein. Amen. Ich habe 3 Jahre gelitten. Die anderen haben Häuser gebaut, haben geheiratet, Wohnungen gekauft, Studium gemacht, ja. Und ich saß im Haus der jungen Arbeiter, hatte nicht mal ein Einzelzimmer, ja. Anfangs ein 3-Bettzimmer, später ein 2-Bettzimmer, das war ja schon Luxus, ne? Und einen halben Schreibtisch, ja, und einen Sessel. Und das war's. Aber ich kann euch eines verraten, alles was ich euch heute sage, habe ich vom Herrn gelernt. Das habe ich nicht auf einer Bibelschule gelernt. Das hat mir der Herr beigebracht. Das war mühsamst, das war eine harte Schule, aber das kann mir niemand mehr nehmen. Und das gebe ich euch heute weiter. Der Herr möchte mit dir Gemeinschaft haben. Er möchte deine Stimme hören, er möchte, dass du zu ihm kommst. Die Tür ist offen für dich. Also geh nach Hause und sag, Herr, hier bin ich. Ja? Und ich möchte noch ein Gebetsanliegen oder einen Gebetsaufruf zum Abschluss machen. Und dann schließen wir ab, okay? Ich habe am Anfang gesagt, Elisa, in dieser Stadt, die feindliche Armee kommt. Der Diener ist am Durchdrehen, sagt, ja, wie kommen wir hier wieder raus? Elisa sagt, ganz cool. Die paar Hanseln da draußen, was wollen denn die? Hast du schon mal gesehen, die auf unserer Seite sind? Und der Diener guckt so, ne? Von was redest du? Und dann betet der Elisa und sagt, Herr, öffne ihm die Augen. Und das ist mein Gebet für dich. Wenn du sagst, hey Franz, alles, was du hier erzählt hast, kenne ich zwar theoretisch, aber ich habe es nie praktisch erlebt. Ich habe nie Gottes Stimme klar gehört. Ich habe nie eine Gebetszeit erlebt, wo ich die Herrlichkeit Gottes erlebt habe. Ich habe nie diese Gegenwart Gottes erlebt. Ich konnte nie sagen, der Vater ist hier oder der Herr ist hier. Für mich sind das alles nur Worte und Dinge, die mir andere erzählen, obwohl ich dran glaube, obwohl ich wiedergeboren bin, obwohl ich den Heiligen Geist habe. Dann möchte ich sagen, hey, dann komm und ich werde für dich beten, dass du diese Dinge siehst und erlebst. Amen.